Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Geraldine Eicher.
Der Berner Wirtschaftsprofessor Peter von Kunz kann zurzeit interessant zu beobachten. Weltweit tut ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten Informationen zu Offshore-Firmen und den Praktiken dort veröffentlichen. Damit spickt es einen Haufen Reiche und Firmen aus der Anonymität raus in die Schlagzeilen hinein. Was könnte dahinter stecken und was am Schluss vielleicht rausschauen? Fragen an Peter Kunz in der nächsten halben Stunde. Ja, Herr Kunz, ist eine grosse öffentliche Empörung zurzeit. Ist das berechtigt?
Sagen wir so, es ist verständlich, oder? Die Leute regen sich über das auf. Wir sehen, wie viele Finanzprobleme bei vielen Staaten sind. Und wahrscheinlich könnten diverse Probleme gelöst werden, wenn alle Leute ihre Steuern würden zahlen. Und natürlich ist jetzt auch der Verdacht nahe, dass die Offshore-Konstrukte, die wir hier sehen, primär zu Steuerdelikt missbraucht werden. Auf der anderen Seite, wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe jetzt in den letzten 48 Stunden nichts gesehen und gelesen, wo man nicht bereits gewusst hat. Also, im Prinzip ist es offen, nichts Geheimnis gesehen in der Finanzbranche, dass solche Finanzkonstrukte auch missbraucht werden können. Und jetzt wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob denn das Tatsache hier in diesem riesigen Ausmass der Fall ist.
Es werden jetzt vermutlich ein Haufen Daten veröffentlicht, bleibt aber im Augenblick noch eine recht nebulöse Angelegenheit. Ja. Das Ganze wissen am Schluss die Wahrheit oder immer noch die halbe Wahrheit?
Also, wir werden die ganze Wahrheit nie wissen, weil, das sieht man auch bei diesen Fällen, die jetzt andiskutiert werden, der Herr Sachs beispielsweise, Gunter Sachs, ja, die Hintergründe könnte man nicht. Das Problem ist unter anderem, für mich zumindest, dass die Daten von den Journalisten nicht offengelegt worden sind. Also, sie sind nicht zugänglich, dass man es nachschauen könnte, sondern das ist praktisch monopolisiert von dem Journalistennetzwerk. Insofern kann man es auch nicht überprüfen. Am ehesten wird man die Worte herausfinden, sollten die Daten dann irgendeinmal zu den nationalen Behörden gehen, zu den Steuerbehörden insbesondere, wenn dort Verfahren durchgeführt werden. Aber im heutigen Zeitpunkt weiss man ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Die Politiker jubeln jetzt und sagen, vor allem hier in der Schweiz, super, das spielt uns in die Hand. Jetzt können wir beispielsweise sagen, liebe Amerikaner, tut nicht so scheinheilig. Ist das so einfach, auf die anderen zu zählen?
Es ist nicht ganz so einfach, aber ich muss ehrlich sagen, wo ich vor zwei Tagen das erste Mal dafür auch gehört habe, habe ich auch gedacht, oh super, zum Glück nicht die Schweiz und nicht die UBS. Weil unser normaler Reflex ist, dass man sagt, oh, wir sind sicher wieder Faganten gewesen und wir stehen im Fokus. Ich denke, es ist tatsächlich positiv, dass jetzt zumindest mal andere betroffen sind. Es sind, glaube ich, soweit ich in den Medien gehört habe, nur etwa 300 Privatpersonen und 70 Unternehmen betroffen, von alles Jahr um fast eine Viertelmillion betroffenen Parteien. Auf der anderen Seite möchte ich warnen, wahrscheinlich, wenn die Bankbeziehungen hinter diesen diversen 100.000 Unternehmen und so weiter offengelegt werden, dürften wahrscheinlich relativ viele Schweizer Banken wiederum betroffen sein. Also jetzt nur aus der Zahl 300 Privatpersonen, 70 Unternehmen kann man nicht automatisch ableiten, dass die Schweiz und die Schweizer Banken nicht betroffen sind.
Die Schweizer Banken haben auch schon das Gefühl gehabt, wir sind nicht betroffen, zu Unrecht eben.
Ja, also, ich habe das auch gelesen, die Bankiervereinigung hat das gesagt, das würde ich jetzt so schon nicht unterschreiben. Ich glaube, was richtig ist, der Finanzplatz Schweiz ist nicht ganz so schlacht, wie jetzt die letzten 3-4 Jahre immer gemacht wird. Wir haben sehr viel die letzten 10-15 Jahre gemacht. Im Grossen Ganzen haben wir eigentlich einen sauberen, gerade auch im internationalen Vergleich mit karibischem Raum, asiatischem Raum, einen sauberen Finanzplatz. Aber die Zahlen, die man jetzt hört, die sind natürlich leicht illusorisch, weil die Gelder, wo die Offshore-Konstrukte benutzen. Die sind nicht auf BVI, Cayman Island und so weiter, sondern die sind in sicheren Ländern und wahrscheinlich ein nicht ganz unwesentlicher Teil davon ist auch bei schweizerischen Banken in der Schweiz.
Die sagen, Herr Kunze, die Schweiz hat da schon einen Haufen gemacht und gleich wird die Schweiz immer wieder in einem Atemzug genannt mit so dubiosen Steueroptimierungsgegenden und Inseln. Warum eigentlich?
Wir sind verschiedene Gründe. Ich denke, einerseits haben wir wirklich ein Imageproblem. Also seit 30, 40 Jahren gibt es keinen James-Bond-Film, wo nicht irgendein Bösewicht an der Zürcher Bahnhofstrasse ist. Kein Hollywood-Film, wo das Klischee nicht bedienen. Andererseits haben wir sicher auch, das muss man auch sagen, und das ist ja positiv, niederinternational. Wir sind ein kleines Land, es geht uns gut seit Jahrzehnten. Das heisst, wir kommen gar auf uns zu. Nicht zuletzt auch darum, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weil wir die letzten paar Jahre ein bisschen schnell auch politisch jeweils nachgegeben haben. Wir als Land sind international eben erpressbarer als beispielsweise die karibischen Inseln. Die karibischen Inseln, denen kann es gleich sein, wenn sie auf irgendeine schwarze Liste kommen. Die Schweiz hingegen, wo eben doch wirtschaftlich stark international vernetzt ist und nicht nur Steueroasen-Themen und beispielsweise Tourismus hat, ist darauf angewiesen, dass sie im internationalen Umfeld auch akzeptiert wird. Und unter dem Aspekt muss die Schweiz ein bisschen mehr aufpassen als Cayman Island und British Virgin Islands.
Ist nicht auch darum, weil die anderen auch so ihre eigenen Erfahrungen haben gemacht wie der Schweiz. Wir haben zwar recht festgeschrieben, aber Recht wird nicht immer eingehalten. UBS lässt grüssen die Erfahrungen in den letzten Jahren.
Das ist schon so. Wobei dort muss man sagen, die Schweiz ist, wirklich die letzten paar Jahre ist die Schweiz und auch der Schweizerische Bankenplatz zum Teil ein bisschen unfair kritisiert worden. Ich bin auch immer einer von den grossen Kritiker gewesen, weil ich musste sagen, mir hat einfach gesetzliche Regelungen zu wenig stark vollzogen. Aber ich glaube, auch die Aufsichtsbehörden und die Banken und Selbstregulatoren haben sicher seit dem Fall UBS vor 5-6 Jahren erhebliches gelehrt. Und insofern danke ich, was jetzt falsch, wenn man immer noch so tut, wie wenn wir der Böllimann im internationalen Umfeld waren.
So in der ersten Analyse sagen jetzt Fachleute, die Schweiz kommt aus dieser ganzen Geschichte, wo der ein obskuren Namen Offshore-Leaks trägt, wo man nicht so viel damit anfangen kann, wahrscheinlich gut raus, weil die Schweiz im Bereich Geldwäscherei schon viel hat gemacht. Das heisst, so Gelder aus Terrorismusfinanzierung, Geldwäscherei und so weiter, die sind nicht hier angelegt worden. Aber können wir sicher sein, dass nicht das Umgekehrte passiert ist, nämlich reiche Firmen, reiche Schweizer das Geld so im Ausland angelegt haben und so Steuern nicht nur optimiert, sondern auch hinterzogen haben.
Wissen Sie, ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt sagt, ausländische Konstrukte sind automatisch das gleiche wie Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und so weiter. Es gibt sehr viele gute Gründe, die vielleicht für einen normalen Schweizer Verbraucher nicht leicht nachvollziehbar sind, aber warum, dass man solche ausländische Konstrukte haben. Also, es kann darum gehen, um Nachfolgesituationen. Es kann darum gehen, jetzt sage ich etwas, wo vermutlich die meisten Zuhörer ein bisschen aufregt, aber es ist Realität, es ist nicht illegal. Sie haben ein uneheliches Kind, wo sie nicht wollen, dass die Frau mitbekommt, dann machen sie ein ausländisches Konstrukt, um das zu unterstützen. Das mag unmoralisch illegitim sein, aber es ist durchaus legal. Ich war überrascht, wenn am Schluss, wenn wirklich die 250'000 Daten aufgearbeitet sind, die Mehrheit davon etwas mit Steuerhinterziehung zu tun haben. Sonst sind wirklich zahlreiche auch andere Gründe.
Warum tut jemand ein Erbe, wenn nicht für einfach Steuern zu hinterziehen, in so einem Trust irgendwo anlegen, auf den Cayman Islands oder zu Panama, weil es nicht einfach nur darum geht, Steuern zu hinterziehen. Gibt es andere Gründe?
Ja, also, kurze Erklärung zum Trust vielleicht. Man muss sich bewusst sein, wenn die viel Geld haben, ein paar Millionen jetzt als Beispiel.
Schön wär's.
Schön wär's, genau. Für die meisten war das schön. Und nachher dann sage ich dir, ich will das nicht einfach so weitergehen. Meinem Sohnemann traue ich nicht. Da hat irgendwie eine Freundin, die mir nicht passt oder was auch immer. Ich will über meinen Tod raus können, ein bisschen mitbestimmen. Sie können das nicht testamentarisch, sie können es nicht über ihren Vertrag. In der Schweiz sind Familienstiftungen beispielsweise nur sehr eingeschränkt möglich. Welche Möglichkeit haben? Sie gründen einen Trust. Ein Trust ist etwas anderes als eine Stiftung. Sie können klare Auflagen machen, sie können im Prinzip den Sohn begünstigen nach eurem Tod, aber sie können klare Auflagen machen, die vom Trustee entsprechend vollzogen werden. Und im schlimmsten Fall, wenn sie sich zerstritten, können sie ohne sein Verständnis vom Sohn auch den Trust widerrufen. Also es gibt durchaus Gründe, dass man sagt, die eigene Nachfolge würde auf eine bestimmte Art und Weise regeln, die nichts mit Steuerhinterziehung zu tun hat, die in dem Sinne durchaus legal und meines Erachtens eben auch legitim sind.
Aber wie klar kann man denn wirklich die Grenzen setzen zwischen legal und illegal in diesem ganzen Bereich, was die ganzen Geschäftsmacherien angeht in diesen Steueroasen?
Also es kommt natürlich auf jeden Einzelfall drauf an und es geht um jedes einzelne Land. Oder ich meine, wir reden jetzt momentan ein bisschen von der Schweiz, aber da reden wir von 370 betroffenen Parteien. Sie müssen in jedem Land schauen, wenn es jetzt um ein Land geht, wo beispielsweise Kapitalexportverbot beinhaltet. Also wo es heisst, man darf Gelder nicht ins Ausland bringen. Ja, dann ist es bereits illegal, wenn sie irgendetwas im Ausland haben. Wenn es ums Land geht, wo Steuerhinterziehung illegal ist, wie in der Schweiz, dann ist es auch eine Gesetzesverletzung. Aber Gleichsetzung, ausländisches Konstrukt, gleich Steuerhinterziehung, ist lebensfremd und da wird man sehen, das trifft tatsächlich eben nicht zu.
Wir werden am Schluss eurer Einschätzung nach vor allem müssen feststellen, da ist viel passiert, wo vielleicht illegitim ist gewesen, ja, oder moralisch verwerflich, aber nicht illegal.
Ich denke, das wird Schlussergebnis sein. Oder aus dem Grund sage ich auch, wenn jetzt so viele Verdachte momentan rum sind und unglaublich viele Dokumente, dann war es eigentlich der gescheiteste Weg, dass man die Unterlagen der staatlichen Behörden gibt, der Steuerverwaltung und so weiter. Und zwar in den Landbehörden, wo die Personen als Betroffene von Interesse sind. Dort bin ich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass die Medien, die jetzt die Unterlagen haben, die selber auswarten wollen und will Deutschland klarerweise sagen, wir geben es im Staat nicht. Weil schlussendlich ist es nicht eine Frage der Medien. Ich kann es zwar nachvollziehen, dass man jetzt auch das Investment, das man gemacht hat, seit ein paar Monaten irgendwie amortisieren will. Aber schlussendlich können nur die staatlichen Behörden entscheiden, ob etwas strafrechtlich relevant ist oder nicht.
Sind wir vielleicht sogar ein ganz heiklen Grenzbereich zwischen Information und Manipulation?
Ich meine, seit ein paar Stunden fällt mir auch auf, dass man jetzt auf Internetforen auch darüber diskutiert, ja, warum ist das gerade jetzt tatsächlich aktuell geworden, warten die Medien allenfalls auch, Entschuldigung, instrumentalisiert. Trauen von den Medien ist natürlich auch ein Thema, das man über kurz oder lang muss anschauen.
Habt ihr eine Antwort auf die Frage, warum? Könnte jemand einen Nutzen daraus ziehen?
Cui bono, wem nützt, ist völlig unklar. Ich habe schon gesehen, dass man darüber wahr weiss, dass jetzt die Amerikaner das gemacht haben oder die Engländer. Das glaube ich nicht. Also jetzt die Amerikaner müssen nicht so Nabu-Petarden werfen. Die sind stark genug, die lassen sich von der OECD nicht einschüchtern. Für mich ist völlig offen und unklar, wie viel wirklich dahinter ist. Aber eben auch das Fleisch am Knochen von diesen vielen Daten ist noch so offen. Die verschiedenen Personen, die wir bereden, das sind nicht Kriminelle, sondern dort braucht es jetzt wirklich Offenlegung. Und die Medien machen ja das, indem sie Zeitungen verkaufen können, die nächsten paar Monate.
Der Schweiz hat es ja auch genützt, so wie zumindest Fachleute sagen. Könnte es ja theoretisch auch die Schweiz gewesen sein. Also muss es allenfalls also sogar ein Land gewesen sein? Oder kann
vor
jemand
48 grosse... Stunden, wo ich das erste Mal davon gehört habe, hat meine Frau scherzeshalber, also soll mir jetzt nicht niemand einklagen, gesagt, du, hat das UBS gemacht? Einfach nach dem Motto, wir kommen ja jetzt eigentlich weg. Wir sehen, andere Banken sind betroffen, andere Staaten sind betroffen. Darum, ich denke schon, es nützt momentan etwas, aber wahrscheinlich mit den nächsten paar Monaten wird man sehen, dass vor allem Bankverbindungen nach wie vor in der Schweiz stark sind und insofern ist die Schweiz schon auch mit betroffen.
Aber eurer Erfahrung nach, wer kommt überhaupt das riesige Mengen Daten? Muss das ein Staat gewesen sein, eine grössere Organisation, eben allenfalls wie eine Bank oder eine grosse Organisation grundsätzlich? Sind es kleine, einzelne Leute?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube jetzt nicht an Verschwörungstheorien, dass da irgendein ausländischer Geheimdienst aktiv worden ist oder so. Wir haben das bei Schweizer Banken schon gesehen. Es ist erschreckend, wie schlecht Daten zum Teil geschützt sind. Da haben wir bei der Schweiz bei mehreren Beispielen gesehen, wo CDs brennt und verkauft worden sind. Es geht ja schlussendlich bei diesen Daten nur um zwei Unternehmungen. Eine mit Sitz in Singapur, eine mit Sitz auf BVI. Wenn das Angestellte gewesen sind, die Harddisk dort haben können stallen, dann ist es relativ simpel gewesen, so enorm viele Daten rauszugehen. Das kann durchaus eine Einzelperson gewesen sein. Das mag zwar erschreckend wirken, was Datensicherheit anbelangt, aber das wirkt für mich realistischer, als jetzt da irgendwelche Verschwörungstheorien aufzubauen, ein Geheimdienst zeigt aktiv worden.
Jetzt bei dieser ganzen Geschichte kommt neuerdings eine wichtige Funktion auch der Rechtsanwälte, ja, der Wirtschaftsanwälte zu. Mhm. Sie rücken so ein bisschen in den Fokus in den letzten Tagen. Ihr seid selber, Peter Kuhn, so 13 Jahre lang Wirtschaftsanwalt gewesen. Zu Zürich, habt ihr Angst, dass euer Name dann irgendwann so ein Dokument auftaucht?
Ich kann Ihnen garantieren, und da darf jetzt jeder Journalist, der das Gefühl hat, jetzt kann ich irgendetwas herausfinden, ich kann Ihnen garantieren, mein Name wird nie als Verwaltungsort oder Stiftungsort bei einer russlandischen Gesellschaft auftauchen. Ich habe bewusst das nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, man kann nie sicher sein. Also ich habe absolut nie als Verwaltungsort oder Stiftungsort bei einer Cayman Island oder BVI Company geschafft, sondern immer ausschließlich als Verwaltungsort von schweizerischen Gesellschaften, die operativ tätig sind.
Ihr habt jetzt gegen ihr gesagt, ihr seid aber Partner gewesen. Ihr könnt die Hand ins Feuer legen, dass es die anderen in eurer Anwaltspraxis nicht gemacht haben.
Ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich muss sagen, ich glaube, wir sind eine relativ gute und sehr angesehene Kanzlei gewesen, auch noch dazumals. Von dem, was ich können beachten konnte, würde ich schon sagen, mal dort würde ich eigentlich für jedes die Hand ins Feuer legen.
Gut, auf jeden Fall hat er einen guten Einblick gehabt in die Szene, ja, haben immer noch. Du in der Schweiz Rechtsgelehrte in Wirtschaftspraxen richtig so gewerbsmässig zu Unrecht verhelfen?
Eben, also, ich bin jetzt zwar ein bisschen voreingenommen, weil ich selbst aus dem Bereich komme. Sie haben gesagt, 13 Jahre bin ich dort tätig. Ich bin erst seit 7 Jahren an der Uni ausschliesslich aktiv. Insofern schlägt mein Herz immer noch ein bisschen für die Advokatur.
Da kann man ja gleich die Wahrheit sagen.
Genau. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich bei den Grosskanzleien, war man überrascht, wie gut wirklich geschafft wird. Dort hat jeder so Schiss, dass etwas falsch geht, dass seine Karriere beendet ist, dass er damit 35 im Prinzip sich kann, ja, für Zeichen verschiessen, weil wenn sie einmal im Ruf sind, etwas falsch gemacht haben, können sie keinen Job mehr. Ich glaube, bei der grossen Kanzlei, gerade bei der Wirtschaftskanzlei, dort ist meistens wenig Problem vorhanden. Wir haben verschiedene Sicherungsmaßnahmen. Wir ist auch beaufsichtigt. Wir ist beispielsweise auch angeschlossen bei der Selbstregulierungsorganisation. Bin ich auch gewesen, beim VQF als Beispiel. Ich denke, das Risiko ist nicht bei den grossen Wirtschaftskanzleien. Ich kann mir aber vorstellen, dass kleine Einzelkämpfer abhängiger sind, oder? Wenn sie halt jetzt zwei Riesenmandate haben, eins aus Russland, eins aus Bulgarien, und das macht 80% von ihrem gesamten Umsatz aus. Und nachher wird ihnen Geld übergeben. Einfach zu sagen, hört, ich mache das prinzipiell nicht, unterbricht euch eure Kleinkanzlei zusammen. Ich denke, sie sind als Anwalt erpressbarer, wenn sie in einer kleinen Organisation sind, als wenn sie in einer grösseren Kanzlei sind.
Sie sagen jetzt erpressbarer, aber wie stark kommt die Initiative denn überhaupt von den Anwälten selber, dass man eben so etwas machen kann? Wird vorgeschlagen, so eben Geld auf die Seite zu tun?
Ja, das habe ich jetzt auch im Glasen sagen, die Anwälte und die Banken, die das machen, also die Reichen, die das sagen.
Man kennt das natürlich von den Banken, wie sie sich verhalten haben.
Das ist so. Also, um es klar zu sagen, natürlich, wenn ein Klient kommt und sagt, wie kann ich Steueroptimierung machen oder wie kann ich mein unehelicher Kind unterstützen, ohne dass meine Frau mich verwünscht, dann können sie ihm schon Möglichkeiten aufzeigen, die aber durchaus im legalen Rahmen sind. Und dort ist klar, dass Anwälte natürlich auch eine gewisse Expertise haben. Nicht so, sie was uneheliche Kinderarbeit erlangt, aber einfach so Organisation von solchen Konstrukten. Und dort ist es durchaus zulässig, wenn man das auch empfiehlt.
Also, grosse Enthüllungen, die haben immer Auswirkungen. Die Wirtschaftsanwälte, die kommen jetzt so ein bisschen, sie ist Modulecke gerückt. Dir selber hat gewechselt in die Uni, in Elfenbeinturm, mit dem Grund, so das Image, das Wirtschaftsanwälte halt auch über die letzten Jahre immer ein bisschen hatten, jetzt ein bisschen stärker, dass der den Wechsel vorgenommen.
Nein, bei mir ist es eigentlich wirklich die Möglichkeit gewesen. Ich hatte den Blausch 13 Jahre als Wirtschaftsanwalt zu arbeiten. Bin, glaube auch relativ gut gewesen, wenn ich es kann selber einschätzen. Ich habe etwas anderes selber. Was mir als Uni-Professor besser gefällt, ist wirklich die Unabhängigkeit. Wird zwar zum Teil auch ein bisschen in Zweifel gezogen, aber ich kann sagen und machen, was ich will. Das habe ich früher als Anwalt nicht können, weil da ist natürlich auch Druck vorhanden. Die müssen Klienten akquirieren, die müssen einen bestimmten Umsatz bringen. Und dort habe ich jetzt mehr Freiheit da als Uni-Professor. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, die Wirtschaftsadvokatur sei geschmuddelig, überhaupt nicht.
Jetzt lehrt ihr an der Uni, an Fachhochschulen gibt es auch Lehrgänge, zum Beispiel International Wealth Management. Werden da künftige Beihelfer zur Steuerhinterziehung bei uns an Hochschulen oder Fachhochschulen quasi ausgebildet?
Also es ist schwierig für andere zu reden, aber bei mir war das sicher nicht Ausbildung. Gerade an der Uni machen sie mehr eine Grundlagenausbildung. Der Uni wird auch meistens nachher vorgeworfen, dass sie praxisfahrende Juristen loslässt, die man dann noch muss ausbilden. Bei der Fachhochschule hat man ein bisschen eine praxisnähere Ausbildung. Aber da muss man auch sagen, die Jus-Studentinnen und Studenten sind nicht besser und nicht schlechtere Menschen als alle anderen. Ich glaube, wenn sie es nicht an der Uni lehren, irgendjemand on the job warten, sie ganz bestimmt in die Richtung trainiert.
Und ausgebildet werden auch sogenannte Compliance Manager, ja. Das sind quasi die Wachhunde gegen aussen, genau. Die das Recht einhalten sollen. Gegen innen ist mir aber auch gesagt worden von Fachleuten, sie sind ziemlich verpönt. Man hat sie nicht gern.
Das ist so. Compliance Officer, die haben eine schwierige Situation. Diverse Abgänge von mir sind heute Compliance-Abteilungen von Banken und so weiter tätig. Intern hat man die meistens nicht so gern, weil sie natürlich es geschafft in dem Sinn in Frage stellen. Und das ist auch eine schwierige Situation für die hausinternen Juristen. Sie dürfen es geschafft nicht kaputt machen. Auf der anderen Seite, wenn etwas schief geht, sind es meistens Böllimann, weil man sagt, wieso hat da Compliance-Abteilung oder der Rechtsdienst nicht interveniert. Also insofern sind sie fast eine kleinere No-Win-Situation und das ist ein unglückliches Thema.
Wenn man dann bei diesen ganzen Enthüllungen mal zu einem Ende ist gekommen, muss man sich fragen, welche Lehren sie daraus ziehen. Stand heute, was meint Peter Kunz als Wirtschaftsprofessor, welche Lehren sie jetzt ziehen?
Also momentan ist nach wie vor das Problem, ich weiss eigentlich zu wenig. Vor 48 Stunden ist es rausgekommen. Was mich überrascht hat, ist, dass man früher noch nicht gehört hat. Das war eine riesige Organisation, die über Monate das untersucht hat, dass nie etwas von dem Leak sauber geleckt ist. Insofern ist es für mich tatsächlich schwierig zu sagen, jetzt Lehren wollen zu ziehen, sondern jetzt muss man in den nächsten wirklich schauen, ob das Einzelfall sind, ob da die Schweiz stärker betroffen ist, als es momentan aussieht. Mein persönliches Credo ist eigentlich meistens zuerst zuwarten, nicht bereits legalistische Aktivitäten zu entwickeln. Ich glaube, es war falsch, jetzt sagen, ausländische Konstrukte sind generell illegal. Das sind sie in der Schweiz nicht, das sind sie im Ausland nicht. Ich würde eigentlich eher empfehlen, vor allem auch den Politikern, dass sie jetzt mal auf der einen Seite ein bisschen zuwarten. Der Diplomat und im Bundesrat auf der anderen Seite würde ich aber, wenn ich mir das darf gestatten, eher ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch extern empfehlen, indem man jetzt kann sagen, zumindest im heutigen Zeitpunkt, ist die Schweiz tatsächlich nur mal am Rand betroffen. Das heisst, das soll man auch international durchaus ein bisschen pushen.
Jetzt, weil die Spielregeln verändert, hat das Tax Justice Network jubiliert, schon gefrohlockt, wo gegen Steueroasen kämpft, international. Glaubt ihr das auch, dass weltweit etwas wird ändern?
Das glaube ich nicht, aus verschiedenen Überlegungen. Also es wird sicher weiterhin auf prominente Länder wie die Schweiz eingeschlagen werden. Das ist eine Realität. Ich glaube, die karibischen Inseln und auch die pazifischen, die betroffen sind, die werden nach wie vor nicht gross reagieren. Weil die können auf eine schwarze Liste gesetzt werden, das ist nicht gleich. Touristen kommen trotzdem. Und solange sie die Dienstleistung offerieren, wird es ihnen wirtschaftlich soweit gut gehen. Es hat eine gewisse Ablenkung natürlich gegeben, weil ein Grossteil von diesen Offshore-Themen sind eigentlich in wichtigen grossen Ländern Thema, also USA, Großbritannien, das sind Länder, wo intern genau solche Konstrukte auch zulassen. In den USA, in Florida, in Kalifornien, Wyoming, Nevada, Delaware kennt man vor allem, dort haben die auch die Möglichkeiten, solche Konstrukte einzusetzen, und die OECD geht gegen die USA und Großbritannien nicht vor. Also, wir werden sicher versuchen, den Druck einmal mehr auf die Kleinen zu legen, jetzt auf BVI, Cayman Island und so weiter. Aber dass jetzt hier ein weltweiter Siegeszug für die Steuergerechtigkeit kommt, das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch.
Und andere Finanzplätze, die jetzt eher ein bisschen neuer in den Vordergrund rücken, Hongkong, Singapur, es stehen im Zentrum im Augenblick. Im Zusammenhang mit Steuerfluchtgeldern natürlich auch, müssen wir dort den Druck verstärken?
Hongkong, Singapur sind insofern überraschend, weil die haben eigentlich ein relativ gutes Image in den letzten paar Jahren aufgebaut.
Aber vielleicht zu Unrecht.
Vielleicht zu Unrecht, oder? Also, ich meine, dort hat man auch lange Zeit von der Schweiz gesagt, oh, jetzt müssten wir uns eigentlich dort orientieren. Persönlich bin ich tatsächlich der Meinung, Hongkong, Shanghai, Singapur müssten wir auch ein bisschen neuer anschauen von der OECD, von den internationalen Organisationen haben. Ob das wird passieren, ist schwer zu sagen. Wir sind halt nach wie vor ein attraktiver Gegner. Es geht uns gut, wir haben genügend Geld und wir gehen relativ schnell nachher in der Schweiz. Also warum solltet ihr kriegen mit den Amerikanern, mit den Briten, wenn ihr eigentlich ohne grossen Aufwand einen grossen Erfolg gegen die Schweiz habt?
Ich habe vorhin gesagt, die OECD und überhaupt weltweit, wenn ihr gegen die kleinen Länder vorgeht, ein Vorwurf, dass sie eben gerade nicht gegen die grossen vorgehen?
Das ist natürlich eindeutig. Oder also, Steuergerechtigkeit ist nicht nur ein Thema bei diesen jetzt Steueroasen. Sondern in Großbritannien ist das seit Jahrzehnten ein Thema. In den USA wissen die auch, die Amerikaner und, bei Gott, ich bin nicht ein Anti-Amerikaner, überhaupt nicht, ich liebe das Land. Aber haben natürlich hier ein bestimmtes Verhalten auch international immer abgelenkt von den eigenen Nachteilen. Ich bin auch überzeugt, mir hat wahrscheinlich lange Zeit bewusst nichts im eigenen Vorhof gemacht, also gegen die karibischen Inseln. Mir hat früher natürlich durchaus auch Tätigkeiten können finanzieren, die in den USA nicht zulässig sind, dass das entsprechend in die karibischen Länder exportiert haben. Also insofern, glaube ich, steht einiges im Argen, aber die Amerikaner interessiert es verständlicherweise relativ wenig, wenn sie kritisiert werden von der OECD. Die OECD hat notabene vor 2 Jahren auch einen Bericht gemacht, wo die Amerikaner sehr kritisch betrachtet hat, bestimmte Gliedstaaten. Hat es etwas geändert? Nicht.
es gäbe noch anderswo, könnte für Empörung sorgen. Manchmal gerade vor der eigenen Haustür. Und das sorgt dann nicht für Empörung in der breiten Bevölkerung. Etwa wie reiche Baslerfamilien Geld in Stiftungen investieren oder damit nicht irgendetwas besonders Gutes für andere tun, sondern für sich selber, indem sie nämlich die Ausbildung von den eigenen Kindern über die Stiftung finanzieren und so Steuern optimieren. Warum empören sich die Leute nicht über solche Praktiken?
Das weiss ich nicht. Ich wollte jetzt zu dieser Basler-Stiftung überhaupt nicht sagen. Aber es ist natürlich schon so, wir sind liberal gesonnen. Die meisten Leute sagen, mit dem eigenen Geld soll man können machen, was man will. Nicht dritte Personen haben Anspruch darauf, wenn eine Familie sich ein Vermögen erwirtschaftet hat, solange zumindest die Steuern gezahlt werden dafür. Steueroptimierungen sind aber auch in der Schweiz legal, nicht nur bei grossen Baselfamilien, sondern bei jedem kleinen und grossen Schweizer.
Eben Kleingewerbler bekommen etwa genau. Viermal Schwarzgeld, tun das auf einem Konto verstecken, Vermieter tun so quasi auch ein bisschen Geld optimieren oder man tut den Götti-Batzen über Jahre nie deklarieren ja. Und hat am Schluss eine fünfstellige Summe. Wir alle sind potenzielle Steuerhinterzieher.
Das ist genau richtig, Frau Eicher. Und darum danke ich auch. Mir wird gesehen, dass wahrscheinlich die Schweizer ein bisschen weniger aggressiv Forderungen stellen. Jetzt muss alles Transparenz warten, wenn es dann ums eigene Vorgärtchen geht. Wenn es um Abzocken geht mit 10 Millionen Einkommen, wenn es um Offshore-Konstrukte geht von Multimillionären und Oligarchen, sind wir die Ersten, die sagen, dort muss man handeln. Aber ich war nicht überrascht, wenn sehr viele Schweizer halt ein kleines Konto noch mit haben, das sie nicht deklariert haben, wo sie finden, das geht ja eigentlich niemand etwas an, wenn man für Kinderhüter vom Schwiegersohn 200 Franken pro Jahr, pro Woche bekommt, waren zwei Jahre, da reden wir da zügig von 20, 25.000 Franken. Das ist ja in der Familie, sagt man da. Tatsächlich ist das aber auch Steuerhinterziehung.
Das ist noch interessant, aus dem Mund von einem Freisinnigen zu hören, wo ihr auch seid.
Das ist richtig, aber ich denke auch, wir haben ja Sicherungsmechanismen in der Schweiz, dass das relativ harmlos bleibt. Unter anderem die Verrechnungssteuer verlieren sie 35% davon, wenn sie es nicht deklarieren. Das hat sich in der Schweiz so eingespielt und dort bin ich noch nicht sicher, ob der Schweizer, wenn es dann wirklich heisst, bist du betroffen oder nicht, sagt, will volle Transparenz.
Das heisst, es hat darum eine Bankgeheimnisinitiative, was darum geht, das Bankgeheimnis zu verankern in der Verfassung, eben grosse Chancen vom Volk.
Wissen Sie, ich bin weder ein Befürworter von der Bankgeheimnisinitiative noch von der angesprochenen Initiative für einen automatischen Informationsaustausch. Das sind jetzt politische Schlagabtäusche. Ich finde, so wie es in der Schweiz gelaufen ist, intern, nicht im internationalen Verhältnis, ist es eigentlich ganz in Ordnung gelaufen. Und wenn es nicht notwendig ist, etwas zu ändern, dann ist es eigentlich notwendig, nichts zu ändern.
Das heisst, in der Bilanz tun wir uns gerne über die anderen empören, tun gerne den anderen eins auswischen, statt einmal halt selber vor der eigenen Tür zu wischen.
Schauen Sie, in der Stadt Zürich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verlangt dort die SP, dass die Steuerinformationen voll Transparenz warten, dass bewusst die Nachbarn schauen können, was die Nachbarn verdienen. Ich habe Zweifel, dass das die Stadt Zürcher wollen oder dass das die Schweiz wollen. Vielleicht täusche ich mich. Aber es ist immer einfacher, über einen Gunter Sachs zu reden oder über einen französischen Budgetminister, als zu sagen, du, ich will jetzt nicht, dass man sieht, die verdienen 90 oder 95.000 Franken.
Peter-Viktor Kunz, merci vielmals für das Gespräch.
Danke, Frau Eichel.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.